Deutschlandfunk.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States.
Tja, diese Insel lässt ihn nicht los. US-Präsident Donald Trump will Grönland zwar nicht mehr mit Militärgewalt erobern, behauptet er jetzt zumindest neuerdings, aber er möchte auf der Arktisinsel das Sagen haben.
Ja, warum eigentlich? Trump sagt, es geht ihm um Sicherheit. Fachleute sagen, die USA haben auch wirtschaftliche Interessen.
Ja, und da spielt die Erderwärmung eine Rolle, denn Grönland und die Arktis verändern sich. Das Eis schmilzt und macht den Weg frei für Schiffsverkehr und möglicherweise auch dafür, wertvolle Rohstoffe aus der Erde zu holen.
Wie der Klimawandel den Streit um Grönland anheizt, das gucken wir uns in dieser Folge genauer an.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Klaus Janssen aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Ich bin Aglaya Dane und wir gucken hier bei Update Erde jede Woche auf interessante Themen rund um Klima und Umwelt.
Diese Woche geht es um ein Fleckchen Erde, das für manche in erster Linie Folgendes ist.
Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice.
Ja, für Trump ist es nur Eis, für andere ist es ein Land, nämlich Irland.
Galashit. Nunat.
So heißt Grönland in der Sprache der indigenen Bevölkerung dort Kalaallit Nunaat.
Okay,
so ungefähr.
Ich glaube, das muss ich nochmal hören. Also so spricht so eine Grönländerin aus da eben, die sich unter anderem bei Instagram für die Rechte der Inuit, der Indigenen, einsetzt.
Kalaallit Nunaat.
Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach der Einfachheit halber bei Grönland.
Ja, würde ich auch sagen.
Ist die größte Insel der Welt, hat in der Politik sonst aber kaum eine Rolle gespielt. Und das ist jetzt anders. Die Grönlandfrage, also wer dort bestimmen darf, beschäftigt gerade die halbe Welt.
Okay, bevor wir da tiefer einsteigen, gucken wir erstmal, ob wir die Basics am Start haben zu Grönland. Ja, damit wir eine bessere Vorstellung vom Land haben, spielen wir mal ein kleines Quiz, Aglaya.
Okay.
Ja, okay. Das Grönland-Aktuell-Quiz könnte das heißen. Also, dass die Größe von Grönland auf Karten falsch dargestellt wird, das haben viele bestimmt schon gehört. Grönland ist nur, in Anführungszeichen, 6-mal größer als Deutschland.
Ja, genau, habe ich gehört. Also es sieht riesig aus auf den Karten, aber diese flachen Karten, die verzerren, weil die Erdkugel ja eigentlich rund ist.
Genau, ja.
So, aber was ist die Quizfrage?
Achso, die Quizfrage. Die lautet, wie oft passt Grönland in Südamerika rein? Also von Kolumbien da oben bis runter nach Argentinien.
Oh. 6-mal?
8-mal. Also das fand ich schon erstaunlich. 8-mal. Und in Afrika passt Grönland sogar 14-mal rein. Nächste Frage, gibt es in Grönland Bäume?
Habe ich nicht gesehen auf Bildern. Ich glaube, nein.
Also es gibt so gut wie keine Bäume. Wenn, dann ist das so niedriges Gestrüpp, was teilweise auch Baum heißt. Das ist aber oft nur so kniehoch. Aber es gibt das sogenannte Paradiestal in Südgrönland. Das ist besonders geschützt durch Berge. Und da wachsen tatsächlich Bäume, die auch aussehen wie Bäume. Es gibt aber insgesamt viel mehr Grün, als man denkt, auf dem Boden. Gerade im Süden und an den Küsten, da im Sommer vor allem. Und es gibt auch viele Tiere, also nicht nur Eisbären, sondern auch Moschusochsen, Polarfüchse, Schneehasen, Hermeline und auch viele Vogelarten. Dazu ganz viele Fische, Meeressäuger, es gibt Schafzucht. Und Grönland hat sogar den größten Nationalpark der Welt, den Nordost-Grönland-Nationalpark, fast 3-mal so groß wie Deutschland.
Okay, Klaus, du bist wirklich sehr tief eingestiegen in dein kleines Grönland-Rabbit-Hole. Die Frage.
Ich drifte ab. Okay, wo wir schon bei den Lebewesen sind, wie viele Einwohner gibt es in Grönland pro Quadratkilometer ungefähr? Sind es 2, 0,2 oder 0,0?
Lebewesen, also es geht um Tiere und Menschen.
Nee, Einwohner, also Menschen.
Ach so, ja, 0,0 würde ja keinen Sinn ergeben, dann wäre es ja einfach keiner, also 0,2.
Also es sind tatsächlich eher 0,0, also gerundet, denn die richtige Zahl ist 0,026 Einwohner pro Quadratkilometer. Also da wohnen insgesamt so viele Leute wie in Baden-Baden im Schwarzwald. Und die letzte Frage, wie dick ist die Eisschicht auf Grönland im Durchschnitt?
Ja, das habe ich schon gelesen.
Ach, okay.
Das sind mehrere Kilometer zum Teil, bis zu 3 Kilometer.
Ja, richtig. Also es sind durchschnittlich 1,5 Kilometer und in einigen Gebieten auch mehr als 3 Kilometer. Und das auf einer so großen Fläche, dass 10% des weltweiten Süßwassers im grönländischen Eisschild gespeichert sind. Das sagt das Alfred-Wegener-Institut.
Okay, das ist richtig viel.
Ja. Ja. Aber eine Fläche größer als Deutschland ist auch nicht von diesem mächtigen Eisschild bedeckt und gilt deshalb auch als eisfrei.
Klaus, du hast richtig viele gute Infos rausgesucht zu Grönland. Ich habe auch ein bisschen was richtig beantwortet.
Kriege ich einen Preis? Du hast gut performt. Preis habe ich jetzt diesen Kugelschreiber für dich, den ich extra gefunden habe. Nee, es gibt keinen Preis, sorry.
Ein weiterer wichtiger Fakt, der auch wichtig ist, um die Grönland-Debatte zu verstehen, ist der, keine Region auf der Welt erwärmt sich so schnell wie die Arktis, wozu Grönland ja auch gehört. Es gibt Studien, die sagen, die Temperaturen haben sich dort in den letzten Jahrzehnten 4-mal schneller erhöht als im Rest der Welt. Und die Menschen, die dort leben, die bekommen das auch zu spüren seit Jahren schon.
Ich bin Toku und komme aus der Gegend von Kanak im Norden Grönlands. Ich lebe dort von der Jagd und vom Fischen. Die größte Veränderung, das Meereis verschwindet. Doch wir brauchen das Eis, weil wir auf der zugefrorenen Fläche mit unseren Hundeschlitten jagen, nach Robben und Walrössern. Auch die Eisbären finden ohne das Eis weniger Beute. Deswegen kommen sie unseren Dörfern immer näher.
Das ist eine Schilderung aus einem Deutschlandfunkbeitrag von 2015. Seitdem hat sich die Situation noch verschärft. Im Winter gibt es inzwischen oft kein stabiles Meereis. Das heißt, die Leute auf Grönland sind auch nicht mehr so mobil wie früher. Die können dann zum Beispiel nicht mehr mit Schlitten oder auch Autos, mit denen fahren sie auch auf dem Eis, zwischen den kleinen vorgelagerten Inseln und dem Festland hin und her fahren.
Und für Pflanzen und Tiere hat das ja auch Auswirkungen. Die Jägerin, die hat ja zum Beispiel schon die Eisbären erwähnt.
Ja, und auch bestimmte Fischarten verlieren ihren Lebensraum. Und was noch dazu kommt, es ist ja nicht nur das Eis auf dem Meer, das schmilzt, sondern auch der Eisschild auf dem Festland taut. Und da reden wir von hunderten Milliarden Tonnen Eis, die schmelzen jedes Jahr. Der Meeresspiegel ist dadurch schon um einige Millimeter gestiegen. Und dazu kommt auch noch, Permafrostböden in der Arktis tauen auf. Dadurch werden Treibhausgase wie Methan und CO2 freigesetzt und das verstärkt die Klimakrise noch mehr.
Und wie sind da die Prognosen? Also könnte Grönland irgendwann mal wirklich komplett grün sein, also passend zum Namen?
Nee, also das wird so schnell nicht passieren. Der Eisschild auf der Insel ist ja sehr dick, wir haben es ja schon gehört. Und das dauert Jahrhunderte bis Jahrtausende, bis der weg ist. Und dann, muss man sagen, würde der weltweite Meeresspiegel auch um einige Meter steigen. Aber die Lage ist anders, eben was das Meereis angeht.
Ja, wir berichten bei Deutschlandfunk Nova ja häufiger über Studien, die sagen, die Arktis, die könnte im Sommer bald eisfrei sein.
Ja, da geht es dann um das dünne Eis auf dem arktischen Ozean. Das wächst im Winter immer und im Sommer schmilzt es weg. Und der Weltklimarat sagt zum Beispiel, der erste eisfreie Sommertag in der Arktis, den könnte es schon in knapp 30 Jahren geben. Andere Forschungsgruppen sagen vielleicht sogar noch eher.
Wir haben auch schon mal eine Folge hier gemacht bei Update Erde zum Thema, was genau eisfrei bedeutet. Das heißt ja nicht, dass das Eis jetzt komplett weg ist, sondern dass bestimmte Schwellenwerte unterschritten wurden. Wir packen euch einen Link zu der Folge in die Shownotes.
Dass die Eisschmelze viele Probleme mit sich bringt, das haben wir gerade gehört, ne? Also Probleme für die Menschen in der Arktis, für Pflanzen, Tiere und auch für die gesamte Welt, Stichwort Meeresspiegel. Aber man liest und hört ja zurzeit auch immer wieder, in Bezug auf Grönland sehen einige Leute im Klimawandel auch eine Chance.
Auf Grönland gibt es nämlich riesige Vorkommen an Rohstoffen. Aglaya, da hast du dich genauer mit beschäftigt. Was gibt's denn da zu holen?
Zum einen werden rund um Grönland große Öl- und Gasfelder vermutet. Unter der Erde gibt es viele Metalle, Kupfer, Gold, Eisen, Zink, noch viel mehr. Und woran die Welt aber gerade besonders viel Interesse hat, es gibt dort auch viele Mineralien und Erze, die seltene Erden enthalten. Das sind Stoffe, die gebraucht werden für den Bau von wichtigen Dingen, also von Elektronik, Waffen, Solarkraftwerke, E-Automotoren, also zum Teil auch für die Technologie, die wir brauchen, um wegzukommen von Kohle, Öl und Gas. Das sind halt die Zukunftstechnologien.
Okay, das ist die Zukunft. Aber wie sieht es in der Gegenwart aus? Also gibt es schon Bergbau auf Grönland?
Kaum. Also es gibt eine Goldmine. Es wird auch Gestein abgebaut, das man unter anderem bei der Herstellung von Aluminium nutzen kann. Eine Zeit lang wurden auch Rubine abgebaut. Der Edelsteinabbau hat sich aber nicht so richtig rentiert. Und ansonsten ist da noch nicht viel passiert.
Weil man an die ganzen Rohstoffe zurzeit noch gar nicht so richtig rankommt, also wegen des Eises oder warum?
Ja, unter anderem. Also Fachleute müssen ja erstmal erkunden, wo genau können wir denn Öl finden, Metalle oder seltene Erden. Allein das ist schon schwierig und auch teuer auf einer Insel, wo es erstmal viele Monate im Jahr richtig frostig ist, wo viele Stellen von dickem Eis bedeckt sind und wo es auch kaum Straßen gibt.
Ah, das wollte ich auch noch in das Quiz eingebaut haben eigentlich. Also es gibt ein paar Straßen in den kleinen Städten, aber die enden dann am Stadtrand und die Siedlungen, die sind gar nicht miteinander verbunden. Also da brauchen wir dann Schlitten oder Flugzeuge oder Schiffe oder sowas, um da voranzukommen.
Ja, und wenn man Rohstoffe aus der Erde holen will und dann auch weltweit verkaufen will, dann ist das ja ungünstig, ne? Also ohne Autobahnen, ohne große Häfen und zum Teil auch ohne Stromleitungen.
Das heißt, um mit den grönländischen Metallen und seltenen Erden Geld zu machen, machen, dann müsste man erstmal richtig viel Geld ausgeben für Infrastruktur.
Ja, Fachleute sagen, im Moment macht es aus wirtschaftlicher Sicht wirklich kaum Sinn, in Grönland zu investieren. Und dazu kommt, es gibt in Grönland viel politischen Widerstand gegen Bergbau. Auch die derzeitige grönländische Regierung ist sehr skeptisch, vergibt kaum Lizenzen, blockiert auch Projekte, unter anderem um die Umwelt zu schützen und den Lebensraum der Inuit, der indigenen Bevölkerung.
Ja, und trotzdem hört man ja jetzt immer wieder, dass die USA, China, andere Länder Interesse an Grönland haben, auch wegen der Rohstoffe. Setzen diese Länder denn dann auch auf den Klimawandel und darauf, dass das Eis dann schmelzen wird?
Ja, zum Teil schon. Und das, muss man sagen, ist auch ein bisschen absurd. Denn US-Präsident Donald Trump leugnet ja immer wieder den menschengemachten Klimawandel. Zum Beispiel im Herbst vor der UNO-Vollversammlung.
Climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. All of these predictions made by the United Nations and many others were wrong. They were made by stupid people.
Ja, Trump sagt, es ist alles Betrug. Die ganzen Vorhersagen, dass sich die Erde erwärmt, das hätten sich dumme Leute ausgedacht. Aber wenn es um Grönland geht, dann spielt in den Sicherheitsszenarien und in den Plänen, wie man die Insel ausbeuten kann, schon eine große Rolle, dass das Eis dort schmelzen wird.
Weil man dann leichter rankommen würde an die seltenen Erden zum Beispiel.
Ja, viele Rohstoffe werden in den Küstengebieten vermutet. Und wenn der Eisschild dünner wird, dann könnte es schon sein, dass es einfacher wird, an die Rohstoffe ranzukommen. Und dass es auch einfacher wird, Straßen und Häfen zu bauen. Und auch, dass das Meereis weniger wird, spielt eine Rolle. Und da geht es dann um Handelsrouten. Wie der Klimawandel den Schiffsverkehr verändern wird, Klaus, damit hast du dich beschäftigt.
Ja, wer mit einem Schiff Waren um die Welt transportieren will, der kann theoretisch auch über die Arktis fahren. Und dann geht es halt östlich oder westlich dann letztendlich an Grönland vorbei.
Ich gucke sehr gerne auf Landkarten und muss sagen, ich bin da sehr geprägt von, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Für mich wäre der Weg über die Arktis mit dem Schiff in meiner Vorstellung ein mega Umweg.
Das kann man sich so denken. Ja, es stimmt aber nicht. Also es kann viel, viel kürzer sein. Also zum Beispiel, wenn ein Schiff von Südkorea losfährt und in einen großen Hafen in den Niederlanden will, dann sind auf der klassischen Route, also durch den Indischen Ozean, Suezkanal, Mittelmeer, sind das rund 20.000 Kilometer. Aber über die Nordostpassage, also durchs Nordpolarmeer, so nördlich an Russland vorbei, sind es fast 7.000 Kilometer weniger. Also es ist echt ein Riesenunterschied.
Das heißt, man ist kürzer unterwegs und in der Branche ist ja Zeit auch Geld.
Ja, einige Tage weniger sind das. Das spart auch Kraftstoff wegen der kürzeren Strecke und du hast auch keine Risiken durch Piraterie da oben im Norden. Das ist gerade in Asien nämlich immer noch ein großes Problem. Also klingt das erstmal sehr attraktiv.
Ja, klingt wirklich super. Aber ich meine, ich weiß ja, es liegt da auch viel Eis. Also ja, ja. Noch zumindest.
Ja, das stimmt. Also in den Sommermonaten, da gibt es eben wegen des Klimawandels immer weniger Eis. Da sind einige Passagen schon befahrbar und da sind dann auch schon so einige Schiffe jetzt schon unterwegs, oft auch noch begleitet von russischen Eisbrechern. Das sind vor allem so Öl- und Gasfrachter, die nach Russland oder China unterwegs sind. Aber das ist von der Anzahl her im Grunde nichts, also zumindest verglichen mit den Standardrouten. Fast alle Containerschiffe, die meiden die Arktis, denn die Gewässer, die sind halt immer noch riskant.
In welcher Hinsicht sind die riskant?
Ja, wenn plötzlich das Wetter umschlägt, wenn wieder mehr Frost kommt oder Stürme, dann kann die Fahrt doch viel länger dauern als eigentlich geplant. Also schlecht für die internationalen Terminkalender der Schiffe, die sind sehr eng getaktet. Die Infrastruktur, die ist sehr dünn, also es gibt keine großen Häfen. Die Schiffe, die da unterwegs sind, die sind auch viel kleiner. Und auf der Strecke kann man eigentlich auch keinen Zwischenhandel treiben, wie auf diesen Standardrouten. Da wohnt ja auch kaum einer.
Naja, und du hast auch gesagt, also eine Route geht an der russischen Küste vorbei. Das stelle ich mir in der aktuellen politischen Situation auch eher schwierig vor.
Ja, also richtig internationaler Schiffsverkehr, so Durchgangsverkehr, der findet deshalb dort gerade auch nicht statt. Und, hat der Umweltschützer Scott Heiliman dem Deutschlandfunk gesagt, wenn es zu einem Unfall kommt, dann wird es so richtig schwierig.
Man muss mit der Möglichkeit von Ölverschmutzungen rechnen, die nicht gereinigt werden können. Man würde Menschenleben in Gefahr bringen, weil wir buchstäblich keine Such- und Rettungskapazitäten haben. Es gibt so viele Unbekannte.
Also wenn dann Öltanker havariert, dann war es das erstmal mit dem Ökosystem da.
Ja, also bei diesen immer noch extremen Bedingungen Schäden zu beseitigen, das wäre extrem schwierig. Und dazu kommt, dass durch den Schiffsverkehr invasive Arten eingeschleppt werden in ein empfindliches Ökosystem. Es gibt immer mehr Lärm, auch Unterwasser und auch Treibhausgase, die da ausgestoßen werden. Das passiert alles jetzt schon, wenn auch im kleinen Umfang.
Gut, aber wenn es das schon gibt, dann muss es doch auch Regeln geben. Oder kann da einfach jeder, der da lang fährt, das Meer verschmutzen, wie er will?
Also es gibt tatsächlich ein paar Regeln. Es gibt seit einigen Jahren eine Vorschriftensammlung namens Polar Code. Und seit 2024 gibt es auch ein Verbot von Schweröl in der Arktis, also von besonders umweltschädlichem Schiffskraftstoff. Und in ein paar Jahren sollen da auch noch die letzten Ausnahmen wegfallen. Das ist insgesamt sehr wichtig, weil das zähflüssige Schweröl die schlimmsten Verschmutzungen anrichten kann. Und weil das besonders giftig ist und viel dunklen Ruß produziert, der sich dann auf das Eis legt und das Schmelzen durch die Sonneneinstrahlung dann auch noch beschleunigt.
Also es gibt Regelungen, das ist ja schon mal was, aber jetzt ist ja auch die Frage, wie wird es weitergehen mit der Schifffahrt über die Arktis, weil das Problem Eis ist da, wird aber an Bedeutung verlieren.
Ja, also es gibt immer weniger Eis dort und das macht die Routen über die Arktis immer attraktiver. In ein paar Jahrzehnten kann man im Sommer wohl lange Zeit häufiger mitten durchfahren und dann wird es richtig interessant, meint der Geochemiker Volker Rachold. Er leitet das Arktisbüro am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
Wenn der zentrale arktische Ozean tatsächlich eisfrei sein sollte, in den Sommermonaten oder vielleicht nur in ein paar Wochen im Sommer, dann kann man natürlich direkt über den Nordpol fahren, über die transpolare Route. Und ist nicht mehr an Hoheitsgewässer gebunden. Und dann wird das sicher ein Seeweg werden, der wirklich von Interesse ist.
Das würde die Route dann noch mal kürzer und günstiger machen. Also in den nächsten Jahren wird da noch nicht so viel Bewegung reinkommen. Aber ab den 2040er Jahren, sagen Experten, könnte das schon anders aussehen. Also je nachdem, wie die Öl- und Gaspreise sich so entwickeln, wie sicher die Standardrouten über Panama und Ägypten sind und wie stark der Klimawandel sich dann auch beschleunigt.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, die Arktis erwärmt sich sehr schnell. Das betrifft auch Grönland. Das Eis geht überall zurück. Und die Menschheit wird in dieser Region mehr unterwegs sein, aktiver werden und ja, vermutlich auch wichtige Rohstoffe abbauen.
Genau, aber was ich mich dann frage, also wird sich das wirklich finanziell lohnen? Also wir haben ja gehört, dass unglaublich viel Geld in die Infrastruktur fließen müsste. Und auch der Arktis-Experte Volker Rachold, der sagt, er weiß nicht, ob das jemand mal durchgerechnet hat. Also das ist eine unsichere Geschichte. Aber er sieht da schon viel Potenzial.
Ich meine, auch die Europäische Union hat in ihrer letzten Arktis-Strategie schon auf Grönland hingewiesen und gesagt, wie wichtig die Rohstoffvorkommen auf Grönland auch für die Europäische Union sind.
Ja, es gibt auch eine Studie von der US-Denkfabrik, die zu einem ähnlichen Schluss kommt. Mehr Engagement auf Grönland könnte sich lohnen, wäre aber verbunden mit enorm hohen Kosten, haben wir schon gehört. Und die Forschenden empfehlen der US-Regierung deshalb, sich mit Verbündeten zusammenzutun, wenn sie wirklich ran wollen an die Rohstoffe.
Ja, mal gucken, ob das passiert. Interessant ist auch, inwieweit die Bevölkerung und die Politik in Grönland da mitgenommen werden, denn es ist ja immer noch ihre Insel.
Ja, das greift natürlich schon ein. Das greift natürlich auch ein für die lokale Bevölkerung, die im Wesentlichen zurzeit noch vom Fischfang lebt. Und hat natürlich Konsequenzen, das ist auf jeden Fall so. Aber ich meine, es ist überall auf der Welt so und diese Rohstoffe, gerade seltene Erden, sind extrem wichtig. Und von daher wird man da Wege finden müssen, das irgendwie zu verbinden, diesen Aspekt Umweltschutz und den Aspekt Rohstoffe.
Rachold vom Deutschen Arktisbüro sagt, da sind wir heute noch nicht. Aber er glaubt, dass der Rohstoffabbau in einigen Jahren realistisch sein wird auf Grönland und möglicherweise dann auch nicht mehr so teuer. Und man muss sagen, auch die grönländische Regierung ist grundsätzlich dafür, Rohstoffe abzubauen, aber eben nur, wenn es strenge Umweltauflagen gibt.
Was geht?
Jetzt waren wir lange gedanklich in der frostigen Arktis, aber auch bei uns ist es richtig kalt.
Was normal ist im Winter, aber das betrifft ja nicht nur uns, diese Kälte, sondern auch Wildtiere. Die können jetzt nicht mal einfach so reingehen zum Aufwärmen oder so einen Kaffee trinken. Deshalb geht es jetzt in unserer Rubrik Was geht? Darum, wie man Wildtieren hier bei uns helfen kann, wenn es so frostig ist wie jetzt.
Da geht es ja oft um Vögel. Aber die Deutsche Wildtierstiftung hat auch ein paar Tipps gesammelt für andere Wildtiere. Denn auch für die ist es gerade schwieriger, Nahrung zu finden, weil die Böden zum Teil gefroren sind und auch das Wasser.
Und der erste Tipp ist, lasst die Tiere, wenn irgend möglich, einfach in Ruhe. Also die brauchen ihre Energiereserven, um durch den Winter zu kommen. Jede Störung bedeutet Stress, verbraucht unnötig Energie. Und beim Wandern also auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen, ja, und beim Skifahren die Pisten nicht verlassen. Das freut dann nämlich auch die Gämsen.
Wenn ihr darüber hinaus helfen wollt, ihr könnt Eichhörnchen zum Beispiel gerne mal ein paar Nüsse hinlegen. Ungesalzene Hasel- oder Walnüsse zum Beispiel. Gerade dann, wenn der Boden gefroren ist und die nicht mehr so gut an ihre Nahrungsverstecke kommen, dann kann das helfen. Und gut ist auch eine saubere Wasserstelle ohne Eis.
Wenn ihr ein Tier in Not entdeckt, also das offensichtlich jetzt geschwächt ist oder Wunden hat oder so, dann am besten Fachleuten Bescheid geben, also Wildtierstationen, Tierschutzvereine oder Tierärztinnen und Tierärzte. Auch die Polizei, die weiß oft, wer der zuständige Jäger ist in der Region. Anfassen oder mit nach Hause nehmen ist jetzt keine Option.
Ja, denn die Tiere zu betreuen, das braucht viel Zeit und vor allem viel Wissen. Manchmal gibt es auch Igelstationen oder Eichhörnchen, Notvereine oder ähnliche Gruppen, die kann man kontaktieren und da sind die Tiere besser aufgehoben.
Aglaya, der Podcast, der neigt sich dem Ende langsam zu. Was nimmst du mit? Also was hat dich vielleicht überrascht oder so?
Was ich wirklich faszinierend fand, war alles, was ich gelesen habe über den grönländischen Eisschild. Also das sind Dimensionen, ich kann es mir kaum vorstellen. Eine Eisschicht, die zum Teil mehrere Kilometer dick ist. Und dann schmilzt da jedes Jahr Eis in einer Menge von hunderten Milliarden Tonnen.
Das ist echt krass, ja.
Ja. Und du?
Also ich fand es super interessant, mir nochmal die Größenverhältnisse auf den Karten anzugucken. Also da gibt es viele Seiten im Netz, zum Beispiel thetruesize.com, ist auch in den Shownotes. Da kannst du Länder auf der Karte hin und her schieben und dann sehen, wie sich die Größe quasi verändert, wenn es dann Richtung Äquator geht oder zu den Polen. Also das war echt für mich nochmal erhellend.
Deine Minute Natur.
Da gehen wir jetzt nochmal richtig ins Eis, ganz nah ran an einen Eisberg in der Arktis.
Danke an Anneke Schäfer aus der Redaktion und Norman Wollmacher in der Technik. Und tschüss, sagt Klaus.
Und ich auch, Aglaya. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.